Ja, wir beschäftigen uns heute mit dem Buch der Offenbarung, Kapitel 17. Ich lese dieses Kapitel. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben: Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr. Und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind sieben Könige, fünf sind gefallen und der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er für kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der achte. Und es ist einer von den sieben und es läuft ins Verderben. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr, der Herr und der König der Könige. Und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und die zehn Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure hassen und sie verwüsten und entblößen. Und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen und in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sind. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Ja, vielleicht seid ihr ratlos, wenn ihr diese Worte lest, aber wir werden versuchen, auch das zu deuten heute. Ihr erinnert euch auch vielleicht, dass im letzten Abschnitt, den wir ausgelegt haben, wo es um die sieben Schalen des Zornes Gottes ging, das Gericht über diese Stadt Babylon bereits im siebten dieser Gerichte erwähnt wurde. Dort wurde die Stadt schon gerichtet. Das lesen wir im Kapitel 17, ein Kapitel davor, Vers 19. Die große Stadt wurde in drei Teile zerrissen Und die Städte der Heidenvölker fielen und Babylon, der Großen, wurde von Gott gedacht, damit er ihr den Becher des Glutweines seines Zornes gebe. Das heißt, das, was wir jetzt im Kapitel 17, im Kapitel 18, den wir später betrachten werden, auch lesen, ist eine Wiederholung. Genauer gesagt, eine detaillierte Beschreibung des endgültigen Gerichts über diese Stadt Babylons. Und dies ist umso wichtiger, als die Stadt Babylon zu der Zeit, als Johannes die Offenbarung schrieb, schon seit 5 Jahrhunderten nicht mehr existiert hat und auch nie wieder aufgebaut werden sollte. Deshalb ist das, was wir hier sehen, und das werden wir auch sehen, auch symbolisch zu verstehen. Wir werden in dieser Predigt 3 Punkte behandeln. 3 Punkte. Erstens werden wir uns mit den ersten 6 Verse beschäftigen und werden mal sehen, wofür diese Hure, diese Prostituierte steht, die auf dem scharlachroten Tier sitzt. Wer ist diese Hure und was bedeutet sie? Dann in einem zweiten Teil werden wir einen kleinen Exkurs machen und wir werden uns das Leben Daniels und seine Freunde am babylonischen Hof anschauen. Wir werden das betrachten und auch aus dieser Geschichte einige Lektionen ziehen. Und dann im dritten Teil dieser Predigt, im dritten Punkt, werden wir sehen, was das Geheimnis der Hure und des Tieres, auf dem sie sitzt, bedeutet. Also die Bedeutung dieses Gesichts. Erster Punkt, wofür steht diese Hure? Was bedeutet sie? Gleich zu Beginn des 17. Kapitels zeigt einer der Engel mit den 7 Schalen des Zornes, das heißt, es sind die Engel, die schon dieses Gericht der Schalen ausgeführt haben, er zeigt Johannes ein neues Gesicht hier. Einer von den 7 Engeln, welche die 7 Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir: Kommt, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt. Es ist klar, dass er mit dieser Frau die Stadt Babylon meint. Die Hure, diese Prostituierte, ist die Stadt Babylon. Das wird auch im Vers 5 bestätigt. Im Vers 5 lesen wir: Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, ein Geheimnis: Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Das Bild, das Johannes sieht, ist symbolische Natur. Wie oft in der Offenbarung sieht Johannes nicht Dinge, die der Realität entsprechen, sondern Bilder, Symbolen. Sodass es nicht in einem wörtlichen Sinn verstanden werden soll. Wir sagen zum Beispiel, dass also von der Gemeinde, dass die Gemeinde die Braut des Lammes ist. Wenn wir sagen, die Gemeinde ist Braut des Lammes, dann verstehen wir das auch in einem bestimmten Sinn. Und hier ist auch diese Prostituierte das Gegenstück zur Braut Christi. Es gibt die Braut Christi, die Gemeinde, und diese Stadt ist das Gegenstück dieser Braut Christi. Die Stadt Babylon, diese Frau symbolisiert, ist auch das Gegenstück von dem himmlischen Jerusalem. Wir werden auch später von dem himmlischen Jerusalem lesen. Es wird auch beschrieben. Das heißt, mit dem himmlischen Jerusalem ist natürlich der Himmel gemeint, wie es sein wird, wenn wir bei Gott sind. Und diese Stadt Babylon ist auch ein Gegenstück von diesem himmlischen Jerusalem. Sie dient, die Stadt Babylon, oder hier die Prostituierte auch, als Urbild über das politisch-ökonomisch religiöse System dieser Welt. Wenn wir an die Welt denken und alles, was sie umfasst, dann haben wir hier eine genaue Darstellung von dieser Welt, von das, was sie darstellt. Wir werden später auch darauf zurückkommen. Von dieser Stadt Babylon war bereits in Offenbarung 11 die Rede. Wenn ihr euch erinnert, in Offenbarung 11 geht es um diese zwei Zeugen, die den Auftrag bekommen, das Evangelium zu verkünden. Zwei Zeugen sollen, dort lesen wir in Kapitel 11, 1260 Tage oder 42 Monate lang prophezeien. Und am Ende ihres Dienstes werden sie von dem Tier getötet. Dort ist die Rede von einem Tier, das aufkommt und diese zwei Zeugen verfolgt und tötet. Und da lesen wir, als sie getötet werden, liegen ihre Leichname auf der Straße der großen Stadt, die geistlich Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Also diese Stadt, in der hier die Rede ist, ist nicht nur Babylon. Sie wird auch indirekt das irdische Jerusalem genannt, da wo ihr Herr gekreuzigt worden ist. Das heißt, das irdische Jerusalem, das auch im Gegensatz zu dem himmlischen Jerusalem, das auch den Messias gekreuzigt hat. Oder sie wird auch Sodom benannt. Er ruft uns, also was auch in dieser Stadt Sodom oder was in Gomorra passiert ist in der Vergangenheit. Oder das alte Ägypten, wo Israel in der Sklaverei lebte. Das ist nicht umsonst, dass wir alle diese Bilder haben. Sie sollen uns an Dinge erinnern, die wir aus der Bibel kennen. Übrigens, wenn ihr auch das Buch von John Bunyan, die Pilgerreise, gelesen habt, dann finden wir auch eine Darstellung von dieser Stadt, auch durch das, was Bunyan auch den Markt der Eitelkeit nennt, da wo Getreu, der Gefährte von Christ, verfolgt und auch sein Leben verliert. Der Markt der Eitelkeiten ist auch im Bunyan-Sinn auch eine Darstellung von dieser Stadt. Wenn in Vers 1 gesagt wird, dass die große Stadt an den vielen Wassern sitzt, ist es hier eine Anspielung auf die antike Stadt Babylon, die am Fluss Euphrat lag. Also diese viele große Wasser sind die Wasser des Fluss Euphrat. Wir lesen zum Beispiel im Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 51, Vers 13, die du an vielen Wassern wohnst und viele Schätze hast, dein Ende ist gekommen, das Maß deines Raubes ist voll. Also schon mal durch den Propheten Jeremia kündigt Gott das Gericht dieser Stadt an im Alten Testament. 600 Jahre vor Christus. Und Babylon wird uns hier in der Gestalt einer großen Hure vorgestellt, eine Prostituierte. Da müssen wir uns fragen, warum? Warum dieses Bild einer Prostituierten? Dieses Bild unterstreicht natürlich die moralische Verkommenheit dieser Stadt, aber andererseits auch ihren verführerischen Charakter. Diese Stadt, diese Frau hat einen verführerischen Charakter auch, vor dem man sich bewundern kann auch. Aber das ist im geistlichen Sinne gemeint hier. Das ist nicht im wörtlichen Sinne zu verstehen, das ist Bild der Prostituierten, sondern im übertragenen Sinn heißt es, die Akzeptanz der religiösen und götzendienerischen Anforderung einer gottlosen irdischen Ordnung. Das ist das, was diese Stadt hier repräsentiert. Sie verführt und berauscht auch die Menschen dieser Welt, um sie davon abzuhalten, Gott zu erkennen und zu ihm zu kommen, um Heil zu erfahren. Aber diese Frau stellt auch durch ihre Verführung eine tödliche Gefahr für die Gläubigen dar. Johannes wird, lesen wir, im Geist in eine Wüste versetzt. Dass es symbolisch ist, auch wird ganz klar, da wird von einer Stadt gesprochen, die an den vielen Flüssen liegt, und jetzt wird Johannes in eine Wüste auch transportiert. Diese Wüste könnte eine Anspielung auf Jesaja 21, Vers 1 sein, wo die Rede von der sumpfigen Region südlich von Babylon die Rede ist. Wird dort Wüste des Meeres genannt. Das ist ein Name für die Region zwischen dem Euphrat und dem Tigris, also südlich der Stadt heute im südlichen Teil des Iraks. Könnte man so verstehen, aber ich denke, dass die Wüste hier auch eine sinnbildliche Bedeutung hat. In der Bibel ist die Wüste oft ein Ort, wir lesen auch ein Gericht über Babylon und sagt, Babylon soll zur Wüste werden, wo dort Tiere, Schlangen und unreine Geister ihren Wohnort haben werden. Die Wüste ist also ein Ort, ein unreiner Ort in dem hebräischen in der hebräischen Gedankenwelt, ein Ort, wo unreine Geister leben. Und die Absicht auch hier, Johannes, ist auch, uns den dämonischen Charakter dieser Prostituierte zu zeigen. Diese Prostituierte hat irgendwie einen dämonischen Charakter, einen teuflischen Charakter. Und dies wird unmissverständlich klar, wenn wir lesen, dass diese Frau auf einem scharlachroten Tier sitzt. Lass uns vorstellen, sie reitet dieses Tier, wie man ein Pferd reiten würde. Und dieses Tier, lesen wir, war voll von Titeln, die Gott beleidigen, von Lästerungen. Und es hatte 7 Köpfe und 10 Hörner. Es handelt sich um das Tier, das wir bereits im Kapitel 13 gesehen haben. Erinnert euch an dieses Tier, das aus dem Meer kommt. Es gibt übrigens 2 Tiere. Ein Tier kommt aus dem Meer und ein anderes kommt aus der Erde. Es ist hier das erste Tier gemeint. Und er wird auch so beschrieben dort in Kapitel 13. 7 Köpfe und 10 Hörner. Übrigens auch der Drache ist auch so, dass wir verstehen, also die Verbindung, die zwischen dieser Prostituierten, dem Tier und dem Teufel haben. Also der Teufel wird auch so beschrieben, der Drache. Und wir haben gesehen auch, als wir das Kapitel 13 gedeutet haben, dass dieses Tier auch die politische Mächten symbolisiert, die das Volk Gottes im Laufe der Geschichte unterdrücken. Das ist nicht ein und dasselbe, derselbe Herrscher, sondern das symbolisiert durch diese vielen Köpfe und diese vielen Hörner auch Mächte, die im Laufe der Geschichte auftauchen werden und auch die Gläubigen unterdrücken werden. Aber was bedeutet hier die Tatsache, dass diese Hure auf dem Tier sitzt? Wie ist das zu verstehen? Der Vers 18 hier erklärt das ganz am Ende vom Kapitel. Die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Also es sind nicht die Könige der Erde, die Herrschaft üben, sondern die Frau durch ihre Verführung auch beherrscht diese Könige der Erde. Kurz gesagt, es gibt eine Verbindung zwischen dem verführerischen Charakter dieser Prostituierte und der brutalen Gewalt des Tieres. Seht ihr, das ist sehr wichtig, dass wir das erkennen. Es gibt eine enge Verbindung zwischen der Verführung dieser Frau und der brutalen Macht und Gewalt des Tieres. Die Macht, die die Hure über die Könige der Erde ausübt, ist in zweierlei Hinsicht zu verstehen. Erstens kommt sie, diese Macht, von ihrer Fähigkeit, von der Fähigkeit dieser Hure, selbst die schlimmsten Herrscher zu verführen. Sie verführt die Könige der Erde. Und zweitens stützt sich die Hure auf die rohe Gewalt dieser Herrscher, um diejenigen zu unterwerfen, die sich hier widersetzen. Sie versucht zu verführen, von Gott abzuhalten. Und wenn jemand sich dieser Frau widersetzt, dann gebraucht sie die rohe Gewalt der Herrscher, die politische Gewalt der Herrscher, um die Menschen, um sich die Menschen zu unterstellen. Diese Prostituierte, sagt uns Johannes, war sehr luxuriös gekleidet. Also wir haben hier das Bild einer sehr reichen Frau. Wahrscheinlich auch eine sehr schöne Frau, weil das gehört auch zu ihrer Verführung. Purpur, sie hat Kleider aus Purpur. Purpur wurde zum Beispiel zum Färben der königlichen Gewände verwendet. Das hat einen unglaublichen Wert damals, einen hohen, sehr, sehr hohen Preis. Wenn wir uns diese Lydia, die in der Bibel vorkommt, war eine Purpurhändlerin. Das heißt, sie war wahrscheinlich eine reiche Frau, weil sie da Handel betrieb. Auch der Schmuck, den sie trägt hier, unterstreicht ihren Reichtum. Sie ist mit Juwelen, mit Gold irgendwie geschmückt. Das macht deutlich, dass diese Frau eng mit dem Wirtschaftssystem der Welt verbunden ist. Was dieses Bild uns sagen will, ist, die Frau ist reich, weil sie eng mit dem Reichtum, mit dem wirtschaftlichen System dieser Welt eng verbunden ist. Und sie hält einen Becher voll mit dem Wein ihrer Prostitution in der Hand. Das ist auch ein Bild hier. Ein Bild, das zeigt, dass diejenigen, die sie verführt hat, zunächst verführt sie die Menschen und dann berauscht sie in einem moralischen Sinn und macht sich diese Menschen abhängig. Ja, ist das Bild deutlich? Sie verführt die Menschen, schenkt, also bietet ihnen diesen Menschen auch diesen Becher an mit Wein, damit sie sie berauscht und sie abhängig macht. Sie trägt auf ihrer Stirn geschrieben, wofür sie steht. Ja, der Name ist auf ihrer Stirn. Was bedeutet das? Heute würde man vielleicht so ein Armband haben, aber damals müssen wir wissen, dass es war üblich für die Prostituierten in der Antike auch einen ihren Namen auf ein Stirnband geschrieben zu haben. Das heißt, die Prostituierte hat ein Stirnband und der Name der Prostituierte oder Merkmal der Prostituierten war auf diesem Stirnband geschrieben. Diese Frau mag auf dem ersten Blick verlocken erscheinen. Das müssen wir auch verstehen. Das Bild, das wir hier haben, ist das Bild einer verführerischen, verlockenden Frau. Doch in Wirklichkeit entpuppt sie sich auch als unvorstellbar grausame Natur. Diese Frau ist grausam. Wir lesen, sie ist trunken vom Blut der treuen Zeugen. Es ist gemeint, also die treuen Zeugen Jesu, die aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihrer Treue umgebracht wurden, wurden durch die Befehle dieser Frau, durch den Einfluss dieser Frau zum Tode gebracht. Sie nutzt indirekt die politische Macht, der Bestie, des Tieres, um die Gläubigen zu verfolgen und zu töten. Sie steht hinter dem Tier und seinen Absichten. Soweit zu den ersten sechs Verse. Wir kommen zum zweiten Punkt, wo wir einen kleinen Exkurs machen wollen und uns das Leben der treuen Juden in der Stadt Babylon auch anschauen wollen. Stadt Babylon hat eine ziemlich lange Geschichte in der Bibel. Sie wurde an der Stelle der antiken Stadt Babel errichtet. Und diese Stadt Babel sehen wir ganz am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 11, erinnert euch, als die Menschen dort versuchen, einen Turm zu bauen, in dem er gesagt wird, der den Himmel berühren soll, Stadt Babel. Und Gott kommt und macht ihrem Unternehmen ein Ende, zerstreut sie auf die ganze Erde und der Bau dieses Turms wird einfach unterbrochen, abgebrochen. Das war die Stadt Babel. Und Babel ist also, wenn wir diese Stelle hier im ersten Buch Mose, Kapitel 11 lesen, auch das erste götzendienerische Reich, in dem sich die Menschheit gegen Gott zusammenschließt. Es ist ein Zusammenschluss von Menschen gegen Gott. Im Grunde genommen. Und das wiederholt sich auch in der späteren Stadt Babylon. Stadt Babylon, also die Chaldeer erscheinen zunächst, werden erwähnt, aber sie nehmen immer mehr an Macht und sie werden ja zum Beispiel im Buch des Propheten Jesaja erwähnt, als der König Hiskia auch nach seiner Krankheit Besuch von Vertretern aus Babylon bekommt. Und Gott sagt, warum hast du diesen Menschen deine Schätze gezeigt. Sei sicher, dass sie kommen werden. Die werden alles nach Babylon wegnehmen, was sie hier in Jerusalem gesehen haben. Also der König wird gewarnt. Und das geschieht tatsächlich in drei Etappen eigentlich. Im Jahre 604 vor Christus kommt der König Nebukadnezar aus Babylon, verschleppt die ersten Juden. Unter denen waren Daniel und seine Freunde. Dann kommt er nochmal, 598 vor Christus, verschleppt sie zum zweiten Mal Juden. Darunter war auch der Prophet Hesekiel. Und dann letztlich im Jahre 587 oder 86 kommen die Chaldeer, nachdem der König Sidkia sich gegen sie empört hat, rebelliert hat, sie kommen, zerstören den Tempel und verschleppen alle Juden nach Babylon. Daniel und seine Freunde waren unter den ersten Deportierten. Die gehörten der Oberschicht der Gesellschaft. Das Ziel der Babylonier, indem sie diese jungen Männer, also wir sehen, diese jungen Männer aus Juda werden in der Kultur der Babylonier erzogen. Das war eine damals übliche Strategie, um sich diese Königreiche zu unterwerfen. Man nahm die Intelligenzia unter den Jungen und man versuchte ihre Kultur, ihre Traditionen zu ändern, damit sie sich unterwerfen. Und das ist das, was der König versucht, auch mit Daniel und seinen Freunden. Und Daniel und seine Freunde, die treue Juden sind, treue junge Menschen, merken das und wehren sich auch dagegen. Das sehen wir, indem sie sich gegen die Absichten des Königs wehren. Sie wollen sich dieser Assimilation nicht unterwerfen. Sie wollen nicht, dass man ihnen eine fremde Kultur auszwingt, vor allem im religiösen Bereich, weil es ging nicht nur die Kultur der Chaldeer beizubringen, sondern es ging auch darum, die Religion der Chaldeer diesen jungen Menschen beizubringen. Und dagegen zeigen sie Widerstand. Wir lesen in Vers 8, Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speisen des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Einige Kommentatoren sind der Meinung, dass der Grund für diese Ablehnung ritueller Natur war, dass die Speisen für die Juden nicht koscher waren. Aber ich glaube, das ist nicht hier das, was gemeint ist. Wahrscheinlich ist jedoch, dass Daniel sich dem König gegenüber nicht verpflichten wollte. Also er wollte nicht mitmachen. Also das haben wir gesehen, die Frau berauscht auch die Menschen, die sie verführt. Und hier geht es auch darum, indem man ein schönes Leben diesen jungen Menschen gönnt, also auch einen schlauen Weg, sich abhängig zu machen. Und Daniel erkennt das und er wehrt sich auch dagegen. Übrigens waren auch die Speisen, das Fleisch, was auch diese jungen Menschen aßen, auch den heidnischen Götzen geopfert. Und wenn Daniel und auch seine Freunde praktisch diese Nahrung und diesen Wein zu sich genommen hätten, hätten die auch eine Art religiöse Unterwerfung gegenüber diesem heidnischen Hof gezeigt. Dann gibt es auch in Babylon eine bedrückende Natur. Auch diese bedrückende Natur der Stadt Babylon wird auch, wie wir wissen, in Kapitel 3 deutlich, als alle Untertanen gezwungen werden, auch die Statue des Königs Nebukadnezar anzubeten. Der König lässt eine Statue aus Gold bilden und er befiehlt allen Menschen, sie sollen sich vor dieser Statue verneigen. Und wir sehen auch, dass auch die Freunde Daniel hier nicht bereit sind, auch sich diesem Befehl zu unterwerfen. Sie sind auch bereit zu sterben, um sich durch diesen Akt nicht zu kompromittieren. Soweit zu dieser sehen wir auch später mit Daniel auch in der Löwengrube ist der König, aber das ist dann ein nicht mehr ein Babylonier, sondern ein Perser. König Darius Kyros lässt einen Befehl, dass alle, die beten, werden eine bestimmte Zeit auch in die Löwengrube geworfen werden, und auch Daniel da bei dieser Gelegenheit ist auch bereit zu sterben, eher als er sich kompromittiert. Diese feindliche Umgebung, in der die Juden damals in Babylon gelebt haben, findet sich auch bei den Gläubigen in den Provinzen des Römischen Reichs. Wir haben gesehen am Anfang der Offenbarung, dass ein Problem auch für die Christen dort in der Provinz Asien, also der heutigen Türkei, war, dass sie aus bestimmten Gründen, um zum Beispiel einen Beruf auszuüben, mussten, waren sozusagen gezwungen, auch Kompromisse einzugehen, indem sie an den heidnischen Festen teilnahmen, die von diesen Handelsverbänden, von denen sie abhängig waren. Also man konnte keinen Beruf üben, wenn man nicht ein Mitglied von diesen Gilden oder Handelsverbänden war. Und sie wurden irgendwie gezwungen, auch Kompromisse zu machen, an diesen Festen, an diesen Mahlzeiten teilzunehmen, wo dort Fleisch gegessen wurde, was den Götzen geopfert wurde und wo auch unmoralische Dinge auch stattfanden. Und sie werden auch gewarnt. Und das ist eine ernsthafte Warnung. Also die Christen werden gewarnt. Wer da an diesen Dingen teilnimmt, der soll wirklich um sein Heil fürchten. Gott lässt sich nicht spotten. Das ist eine ernsthafte Sache. Wir kommen jetzt im dritten Punkt zu dem Text der Offenbarung zurück. Wir lesen im Vers 6. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Johannes ist sehr verwundert, erstaunt, als er diese Frau sieht. Es ist schwierig zu wissen, worin dieses Staunen besteht. Was ist damit gemeint? Das griechische Verb, das hier verwendet wird, das Verb taumaso, wird zum Beispiel verwendet, um die Verwunderung auszudrücken, die man empfindet, wenn ein Wunder geschieht. Also wenn Jesus Wunder machte, zum Beispiel, als er Menschen auferweckte, waren die Menschen verwundert. Das ist das gleiche Verb, das wir hier haben. Was heißt das? Heißt es, dass hier Johannes zutiefst schockiert ist, wenn er diese Frau sieht? Oder empfindet er eine Art Faszination für diese Frau? Das ist schwer zu sagen. Vielleicht ist es auch gemischt. Auf jeden Fall klingt die Frage des Engels wie ein Vorwurf. Warum wunderst du dich, sagt der Engel. Vielleicht fragt sich Johannes, was diese verführerisch aussehende Frau mit dem hässlichen Tier, auf dem sie reitet, zu tun haben kann. Es passt nicht zusammen. Eine schöne, reich gekleidete Frau auf einem solchen Tier. Wie kann es zusammenpassen? Und deshalb ist es der Grund, vielleicht, warum Johannes sich hier wundert. Deshalb verspricht auch der Engel Johannes, das Geheimnis dieser Frau zu erklären, zu lüften. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir die Verse 7 bis 18 lesen. Denn dass das Geheimnis hier erklärt oder gelüftet wird, bedeutet nicht, dass wir eine genaue Erklärung, eine genaue Bedeutung dieser Dinge bekommen. Vielleicht hätten wir erwartet, okay, also du siehst dieses Horn oder dieser Kopf oder dieses Horn, das ist dieser Kaiser oder dieser Herrscher und so weiter. Das ist aber nicht, was wir hier lesen. Tatsächlich macht das, was wir im Folgenden auch lesen, das Geheimnis nur noch undurchsichtiger. Es verkompliziert sogar die Sache, was wir hier lesen. Ja? Also, warum wird hier das Geheimnis gelüftet? Was bedeutet das? Der Engel erklärt zunächst, dass das Tier, auf dem die Frau sitzt, nicht mehr existiert. Er ist nicht mehr. Und tatsächlich haben wir in Kapitel 13 gelesen, dass der Kopf des Tieres tödlich verwundet war, aber dass die Wunde heilte. Und auch hier kündigt der Engel an, dass das Tier wieder auferstehen wird. Das Tier ist nicht mehr da, der ist gestorben, aber er wird wiederkommen, er wird wieder auferstehen. Und die Menschen werden sich deshalb sehr wundern. Kann es sein, dass ein Tier, was nicht mehr da ist, wieder auftaucht? Die Behauptung des Engels, hier ist dem, der Weisheit hat, Verstand nötig. Das heißt, also, wenn du Weisheit hast, dann musst du wirklich dein Gehirn auch in Bewegung setzen hier. Aber das richtet sich an die, das müssen wir verstehen, die durch das Lamm erlöst wurden, die Weisheit Gottes empfangen haben. Das heißt, die Erlösten haben von Gott eine Weisheit empfangen, die ihnen auch die Fähigkeit gibt, auch diese Dinge zu unterscheiden. Vielleicht gehört es auch zu der Enthüllung dieses Geheimnisses. Das ist ein Trost, ein Wort des Trostes. Der Engel sagt, habt keine Angst vor diesen Dingen, denn Gott wird euch Weisheit schenken, dass ihr das unterscheidet kann, wenn es wirklich vorkommt. Denn diese Weisheit soll die Gläubigen davor bewahren, verführt zu werden. Die Verwunderung der Erdenbewohner ist ein Zeichen dafür, dass sie diese Einsicht mit den Gläubigen nicht teilen. Sie wundern sich, weil sie nicht die wahre Natur dieses Tieres erkennen. Sie sehen in diesem Tier etwas Großartiges. Etwas, was man nie erwartet hätte. Es ist ein Glück, sowas zu haben. Und darin liegt die Verführung, die Täuschung. So ist es nicht bei den Gläubigen, die die Fähigkeit haben, die teuflische Natur auch dieser Erscheinung auch zu deuten. Der Engel erklärt, dass die sieben Köpfe sieben Berge sind, aber auch sieben Könige. Fünf sind gefallen und der eine ist da und der andere ist noch nicht gekommen. Einige Ausleger, das ist auch eine gängige Interpretation, ist es damit Rom und seine Kaiser gemeint ist. Rom ist zum Beispiel bekannt als die Stadt der sieben Hügel. Es hat hier sieben Berge, also sieben Hügel. Oh, das könnte Rom sein. Einige Ausleger sehen in den fünften Könige römische Kaiser seit Caesar, seit dem Kaiser Caesar, also Julius Caesar, die Nero vorausgegangen sind. Nero selbst wäre dann der sechste König und Domitian oder Vespasian der siebte. Und dass das Tier als achter König bezeichnet wird, bezieht sich dann auf den zukünftigen Antichristen, der am Ende der Zeiten erscheinen soll, im Sinne dieser bösen römischen Kaiser, die die Gemeinde verfolgt haben. Die zehn Hörner stehen für die Gouverneure der kaiserlichen Provinzen. Entschuldigung. Ja, gut, wir sehen, das mag interessant sein, eine solche Interpretation, aber zum Beispiel der Übergang zwischen dem letzten Kaiser Domitian bis zum Antichrist am Ende der Zeit ist ein bisschen problematisch, ja. Siebter König, dann kommt der achte, der auch unter den siebten gehören, okay. Aber was kommt dazwischen? Sind nicht auch dazwischen andere Arten von Antichristen erscheinen im Laufe der Geschichte? Und deshalb denke ich, wir sollten eher eine andere Art von Interpretation bevorzugen, die in diesen Zahlen auch eine symbolische Bedeutung sehen. Die Zahl 7 steht für Vollständigkeit. Vollständig, also Perfektion auch, aber Vollständigkeit auch. Und symbolisiert die verschiedenen Manifestationen des Tieres im Laufe der gesamten Geschichte. Also diese sieben Köpfe sind ein Bild für die verschiedenen Erscheinungen, man könnte sagen, die Avatare dieses Tieres im Laufe der Geschichte. Die Vollständigkeit auch dieser Antichristen im Laufe der Geschichte. Und die Zahl 10 für die Hörner zeigt die Macht dieses Tieres über alle Völker der Welt. Das ist eine Macht, die sich auf die ganze Erde erstreckt. Das ist nicht eine lokale, eine örtliche Macht, sondern erstreckt sich auf die ganze. Deshalb werden auch die Könige der Erde hier erwähnt. Diese Macht erstreckt sich nicht nur auf die damalige antike Welt, um das Mittelmeer herum, sondern das bezieht sich auf die ganze Welt. Und die Anspielung auf das Tier, das nicht mehr ist und als achter König auch wieder auferstehen soll, will uns zu verstehen geben, dass hier der Teufel versucht, den Tod Jesu und seine Auferstehung am achten Tag durch seinen letzten Antichristen nachzuäffen. Der Teufel versucht, das, was Gott in der Heilsgeschichte bewirkt hat, auch nachzuäffen. Das Ziel ist, dass er natürlich für uns bedeutet, der Tod Jesu Christi und vor allem seine Auferstehung auch. Es ist ein gewaltiger Beweis von der Macht Gottes. Und ich würde sagen, wir glauben an Christus, weil er auferstanden ist. Dadurch hat er bewiesen, dass er tatsächlich, stellt ihr euch vor, wie es auch in der liberalen Theologie eigentlich verkauft wird, dass Christus im Grab geblieben ist. Ja? Was Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, also dann lasst uns essen und trinken und dann sterben. Also wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube umsonst. Und dem Teufel ist ganz klar, dass er, indem er ein solches Wunder auch bewirkt, dass er die Menschen der Welt auch gewinnen kann. Deshalb verwundern sich die Menschen, als sie sehen, dass dieses Tier, was nicht mehr war, wieder aufersteht in einem neuen Gestalt hier. Es gibt Grund zu der Annahme, dass sich die Verse 12 bis 14 auf die Endzeit beziehen hier. Was wir ab Vers 12 lesen, scheint sich auf die Endzeit zu beziehen. Die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben, und sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Also diese Stunde ist auch nicht eine wörtliche Stunde, es wäre ein bisschen zu kurz. Damit ist gemeint wahrscheinlich hier, dass eine weltweite Koalition von Herrschern am Ende der Zeit sich in den Diensten des Antichristen noch stellen wird und sie werden das Volk Gottes verfolgen. Und die Tatsache, dass sie Macht nur für eine Stunde erhalten werden, zeigt, dass diese Zeit, die auch eine Zeit der Verfolgung sein wird, auch kurz sein wird. Warum? Damit die Gläubigen, die in dieser Zeit leben, nicht über ihre Kraft hinaus versucht werden. Es ist ein Trost, auch zu wissen, dass es wird kommen, es wird eine schwierige Zeit sein, aber das wird auch eine kurze Zeit sein. Gott sorgt dafür, dass alle die Erwählten, alle die an Jesus geglaubt haben, nicht auch ihr Heil verlieren durch diese schlimme Zeit der Verfolgung. Denn es wird zwar einen Krieg gegen die Nachfolger des Lammes geben und diese Zeit, ich wiederhole noch einmal, wird sehr schwierig sein, aber der Sieg dieser Gläubigen ist sicher. Das lesen wir hier. Der Teufel und sein Antichrist werden den Herrn Jesus nicht überwinden können. Diese werden, Vers 14, mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen. Denn es ist der Herr der Herren und der Könige der Könige. Und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Das heißt, wenn du an Jesus fest glaubst und ihm festhältst, wirst du bewahrt. Das System des Tieres wird offenbar, das lesen wir ganz am Ende, Opfer seiner inneren Widersprüchen. Dieses System hat Stärken, aber da auch ganz große Widersprüche in sich. Die Könige der Herde, der Erde, lesen wir, werden die Prostituierte hassen. Also diese Prostituierte wird ihr Spiel eine Zeit lang treiben, sie wird diese ganzen Herrscher der Welt beeinflussen, verführen, berauschen, aber irgendwann wird sich die Haltung dieser Könige gegenüber der Prostituierten radikal ändern. Es wird ein Wendepunkt sein. Wir lesen, sie werden die Hure hassen, sie verwüsten, sie entblößen und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Das bedeutet, dass die politische Macht des Antichrist schließlich das auf Handel und Geld basierende globale Wirtschaftssystem, das bisher ihr Überleben und auch ihren Wohlstand gesichert hat, vernichten wird. Der Antichrist wird keine Notwendigkeit sehen, dass es dieses System erhaltet. Wie wird das geschehen? Es wird uns hier nicht gesagt, aber es ist wahrscheinlich, dass diese totalitäre Ideologie des Antichristen, die sich am Ende schließlich durchsetzen wird, die dekadenten Werte der Prostituierte nicht mehr dulden und unterstützen wird. Und Vers 17 lehrt uns, dass die von Satan geblendete politische Macht, wenn sie das tut, nur den Willen Gottes erfüllen wird, indem sie sich selbst zerstört. Vers 17, denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen und in eine Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sind. komme zum Schluss. Was sollten wir aus diesen Dingen lernen, die uns vielleicht, wenn wir sie lesen, oder schwer zu verstehen auch scheinen? Erstens, dass in dem Abschnitt, den wir gesehen haben, die Verbindung zwischen der unterdrückerischen politischen Macht des Tieres und dem wirtschaftlich-religiösen System der Prostituierten deutlich gemacht wird. Es gibt eine Verbindung zwischen diesem politischen System, was Gläubigen unterdrückt, und dem wirtschaftlichen, religiösen System durch diese Frau repräsentiert. Eine enge Verbindung. Wir können nicht sagen, das eine hat damit mit dem anderen nichts zu tun. Beide sind eng verbunden. Und nicht umsonst warnt uns Jesus in der Schrift, dass wir nicht gleichzeitig Gott und dem Mammon dienen können. Mammon wird eher als ein Götzen auch dargestellt. Dem Mammon zu dienen führt nicht nur zu geistlicher Trägheit. Die Gefahr, wenn wir Mammon dienen, dass wir materialistisch werden, ist nicht nur, dass wir geistig träge werden, sondern Mammon zu dienen kann auch dazu führen, dass wir Christus verleugnen. Denn irgendwann geht es um unser nacktes Überleben. Es wird eine Zeit kommen, das haben wir auch in den ersten drei Kapiteln der Offenbarung gesehen, wo einige Gemeindemitglieder vorgeworfen wurde, aus Angst vor Verfolgung Kompromisse mit der Welt zu machen und sich diesem Lauf der Welt anzupassen. Und auch im Kapitel 13 haben wir gesehen, erinnert ihr euch vielleicht an diesen Detail, dass denen, die nicht das Malzeichen des Tieres trugen, dass es ihnen nicht mehr möglich war, zu kaufen oder zu verkaufen. Umso mehr müssen wir auf die Worte des Johannes in seinem ersten Brief achten und die Kosten nachfolgen, mit dem Glück auch vergleichen, also gegenüberstellen, das uns verheißen wird, wenn wir bis zum Ende Jesus treu bleiben. Johannes sagt: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Amen.